Mehr als 1000 Worte.
Der FWSC
und Band
Podcast.
Jetzt und hier.
Micha.
Folger.
Da sind wir wieder.
Pünktlich zum Ende des Sommers 2025 mit Folge 13.
Genau. Wobei Sommer dieses Jahr, zumindest bei uns in der Region, nicht ein wirklich typischer Sommer war. Irgendwie nicht wirklich so ultra warm. Und wenn, dann war es bei uns extrem warm. Ansonsten viel Regen.
Ja, wobei jetzt aber die letzten ein, zwei Wochen ganz angenehm waren. Nachts natürlich, heute Morgen war es zapfig, wie man bei uns sagt.
Ja, jetzt nachmittags hat es glaube ich wieder 28 Grad gehabt und heute früh 4 Grad oder so auf die Art. Also schon verrücktes Wetter aktuell. Naja, wie geht's dir?
Sehr gut. Und dir, was gibt's Neues?
Mir geht's auch gut, kann ich klagen. Wie immer viel zu tun in der Umstellungsphase, wie ich es letztes Mal schon erklärt habe. Aber die
fliegt die Lieferbiene fleißig.
Die Lieferbiene baut gerade ihr Nest noch fertig auf und dann kann sie losfliegen.
Pünktlich zum Winter.
Pünktlich zum Winterschlaf, genau. Du, Micha, hast du eigentlich, es kam ja jetzt ja ein neues Freiwild-Lied raus. Okay, bis wir hier veröffentlichen, ist das Lied schon 2-3 Wochen draußen. Aber hast du Oben befiehlt, unten folgt gehört?
Auf jeden Fall, natürlich. Für mich, aus meiner Sicht, ein richtig guter Song. Typischer Freiwild-Song. Kam sehr gut an, wenn man so auch die Kommentarspalten liest. Für mich zeigt da noch mehr Wirkung, wenn man das Video dazu anschaut. Warum, kann ich dir gar nicht sagen. Ist ja jetzt nicht das spektakulärste Story-Video, aber finde ich richtig stark so mit dem Video zusammen.
Ich finde es musikalisch auch sehr geil. Textlich, ja, finde ich es okay. Ist ein typischer Freiwild-Song, wo schon eher in die Kerbe mal reinschlägt und nicht ganz so Mainstream-lastig wie der ist und auch mal ein bisschen was kritisiert. Ja, ist gut, aber jetzt nichts textlich, was mich so umhaut, persönlich. Aber musikalisch sehr geil, geht gut nach vorne.
Macht auf jeden Fall mal wieder Lust auf mehr, genau.
Ja, finde ich auch.
Folger, haben wir heute einen Gast?
Tatsächlich haben wir heute einen Gast, einen brutal interessanten Gast wieder mal, wie fast immer. Aber diesmal ist es jetzt auch wieder mal eine komplett andere Richtung, wo der Gast herkommt, von seinen Aufgaben her. Aber trotzdem ein Freiwild-Urgestein eigentlich, kann man so sagen. Dürfte sehr interessant sein. Er hat auch sehr viel mit dem Alpenflair zu tun.
Genau, und da würde ich auch direkt sagen, Folger, begrüßen wir unseren heutigen Gast, Kai Michelmann.
Servus Kai, grüß dich.
Hallo Kai, herzlich willkommen. Frisch vom Baltic Open Air, direkt in den Podcast. Wie geht's dir? Schon erholt? War es erfolgreich?
Klar, wenn man da mal so irgendwie 22 Stunden am Stück geschlafen hat, dann ist man auch irgendwann wieder frisch.
Echt jetzt? Also 22 Stunden am
Nein,
Stück?
Nein, natürlich nicht. Den Luxus kann ich mir nicht leisten. Ich habe ja hier zwei Weiber rumrennen und einen Hund, die müssen ja auch betüdelt werden.
Wie viele Stunden hast du zuvor nicht geschlafen?
Naja, ich sag mal, so ein Festival, wie wir alle wissen, wenn man in einer Produktion irgendwo drin ist, dann bleibt man irgendwo bei 3-4 Stunden irgendwo hängen, ja. Mehr sei einem nicht gegönnt.
Wie bist du eigentlich ursprünglich zur Musik und ins Booking gekommen? Gab es da ein spezielles Schlüsselerlebnis?
Ja, die Bundeswehr.
Natürlich.
Natürlich die Bundeswehr, dein Freund und Helfer. Nein, über die Bundeswehr oder bei der Bundeswehr habe ich mein erstes Konzert organisiert. In Afghanistan.
Okay.
Und da lief das alles über den Wackenmacher Holger Hübner. Sprich, ich war als Soldat Wacken-Fan und dann war ich in Afghanistan und dann habe ich mir überlegt, das ist irgendwie ganz schön doof hier in Afghanistan und irgendwie habe ich mal in irgendwelchen lustigen Filmen gesehen, dass sowas wie Marilyn Monroe oder Elvis und sowas mal Truppenbetreuung gemacht haben und habe ich mir gesagt, boah, das will ich auch. So, und dann habe ich irgendwie über 1000 Umwege, habe ich dann Holger irgendwie angeschrieben, also den Wackenveranstalter, obwohl ich den gar nicht kannte, ich war ja blöder Soldat. So, habe einfach hier an die Infoadresse Wacken habe ich hingeschrieben und dann kriegte ich auch von Holger direkt eine Antwort. Damals hat er seine E-Mails oder die Info-E-Mails noch selber beantwortet. Da habe ich gesagt, hallo Holger, ich bin der Kai, ich bin der kleine Kai in Afghanistan und uns ist so langweilig und wir möchten gerne ein Konzert machen. Und da habe ich in der Kurzform mit Holger dann über Monate hinweg mit dem Bundesministerium der Verteidigung eine AC/DC-Coverband nach Afghanistan geholt. Und dann haben die da tatsächlich gespielt und das war mein erstes Konzert, was ich organisiert habe. Und dann kannte ich ja den Hübner und irgendwann war meine Bundeswehrzeit dann vorbei und habe ich gesagt, Hübner, das haben wir doch so geil gemacht damals, du musst mich mal als Praktikant einstellen. Ich hatte aber von Musik und sowas, also von Musik schon, aber nicht von Veranstaltungen hinter der Bühne, hatte ich ja keine Ahnung. Und dann habe ich anderthalb Jahre Praktikum bei Holger Hübner gemacht und so bin ich in dieses Veranstalter-Segment reingeschlittert. Und so hat sich dann meine Zukunft dann irgendwie ergeben im Laufe der Jahre.
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt von dem Konzert? Oder wie lange warst du auch in Afghanistan, bevor du das dann organisiert hast?
Naja, in Afghanistan war ich ein halbes Jahr. So lange dauert ja ein Bundeswehreinsatz. Und ich war, wie alt war ich denn? Das war 2004 war das. Da war ich also lustige 30 Jahre alt.
Okay, und wie war das von der Sicherheitsseite aus? Und die Band hat da sich bereit erklärt oder wie ist das da abgelaufen?
Naja, ich meine, die Sicherheitsstufen sind ja relativ hoch. Afghanistan ist ja irgendwie nicht das allseits bekannte Urlaubsland jetzt, wo man einfach mal so hinfährt und sein Handtuch auf die Liege legt, sondern das ist schon was anderes. So. Also das, aber im Lager bei den Soldaten war es halt relativ safe und deswegen konnten wir natürlich, es war natürlich spooky, also die sind da irgendwo mit Bundeswehrmaschinen gelandet auf dem Flughafen in Kabul und wurden dann in Transportpanzer reingetan, in gepanzerte Fahrzeuge und sind dann durch Kabul Stadt dann im gepanzerten Fahrzeug zu uns zum Lager hingefahren. So mit Helm auf und was weiß ich. Und dann so, ja, Leute mit langen Haaren, die dann da irgendwie mit Weste und Helm auf dann in dieses Lager reingekommen sind und dann Rock'n'Roll da gemacht haben. Das war ja immer. Kann sich das nicht so vorstellen, dass es ein typisches Konzert war. Also schon, es war ja alles live und die Leute haben auch AC/DC-Songs mitgesungen, aber trotzdem war das natürlich alles zum Beispiel ein nüchternes Konzert. Ist jetzt nicht, dass da irgendwelche Alkoholleichen rumlagen oder Leute sich gegenseitig bekotzt haben. Also das gab es halt nicht. Aber ja, es war halt Truppenbetreuung. Das war schon irgendwie was Besonderes.
Ja, das glaube ich sofort, ja. Es ist auch schwer, sich das jetzt irgendwie so vorzustellen, wie das dann ist, gerade wenn irgendwie... Ich weiß nicht, wie die Zeit da war, aber es hätte ja jederzeit was passieren können.
Ist ja auch. Es ist nicht. Also
oder war das da nicht so?
Doch, also wie gesagt, es war ja wirklich nicht jetzt hier der Urlaub am Strand, sondern da war zwar Wüste, aber das war schon ätzend da. Also von teilweise Situationen, die sich da irgendwo ergeben haben. Kannst du ja als zivilisierter Mitteleuropäer, kannst du dir die Zustände und die Situation, kann man sich da schwer vorstellen.
Jetzt hast du von dem Praktikum erzählt bei Holger Hübner. Was hast du da für deine weitere Karriere mitgenommen?
Nix.
Wie war die Zeit da?
Schlimm. Nein, also ich sag mal so, Holger ist, wer Holger kennt, ja, der weiß, dass Holger nicht der einfachste Mensch auf diesem Planeten ist. So, der ist im Business, ist der schon knallhart. So, aber dann muss man ja sehen, dass es ja eine super Schule war. Weil wenn man das von der Pike auf lernt, mit allen Ecken und Kanten und mit allen Kniffen und ich war ja sein Taschenträger quasi, also sein Assistent. Sprich, ich war bei jeder Besprechung mit dabei und bei jedem Meeting und durfte das dann halt von der Pike auf mitnehmen. So, ich sag mal, das war schon lehrreich. Ich würde vielleicht nicht alles so machen oder mache auch nicht alles wie Holger, aber so teilweise die ganzen Verfahren und sowas ist es schon. Das ist schon gut, wenn man auch in Wacken mit Thomas Hess zum Beispiel, ne, dem fünften Onkel da als Produktionsleiter zusammengearbeitet hat, auf dichten Raum, 2 Wochen lang. Und dann die Arbeitsweise von Thomas, der ja auch nicht everybody's darling war, ganz im Gegenteil. Sprich, das war schon eine Kante, der liebe Thomas. Aber da hast du es halt wirklich gelernt. Ne? Das war halt kein Schickimicki oder kein Tütü da, sondern das war hartes Veranstalter-Business. Und ich bin froh, dass ich diese Schule da so gegangen bin. Weil davon zähre ich ja heute noch.
Ja, denkst du, das liegt an der Musikrichtung? Oder ist es also?
Nein. Also wenn du eine gewisse Größe als Veranstalter hast, ich meine, du sollst immer noch Freude an dem haben, was du machst. Aber du bist natürlich daran interessiert, dass alles im Sinne der Veranstaltung funktioniert, sage ich jetzt mal, auch wenn es manchmal für andere wehtut. Solange die Veranstaltung davon profitiert, musst du auch manchmal Kante zeigen und musst auch für deine Veranstaltung kämpfen. Und wenn es dann auch heißt, dass es vielleicht irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen unangenehm wird. Aber man muss das halt trennen können. Auf der einen Seite muss es für die Veranstaltung sein. Im Umkehrschluss musst du aber auch im Privaten, musst du halt ein feiner Kerl sein, sodass man das irgendwo sondieren kann, dass man weiß, okay, ich projiziere das mal auf mich jetzt hier, der Michelmann ist im Business, ist ein Arschloch, aber privat ist er der feinste Kerl auf diesem Planeten. Ne, dann mögen dich die Leute trotzdem. Und genauso war es auch bei Gästen bei Thomas Hess und bei Holger Hübner zum Beispiel. Also die waren im Business, waren sie halt knallhart, aber privat sind es halt feine Kerle. Besser gesagt, Thomas war's.
In dem Lokalinterview in Kiel hast du erzählt, dass Holger Hübner dich sogar beauftragt hat, die neue Megaband Freiwild für Wacken zu buchen. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf?
Es ging da ja nicht um Wacken, sondern es ging generell ums Booking der Band. So, und das war, also das war wirklich, das war gruselig, war das, weil ich sag mal, ich bin so eher der St. Pauli-Fan und nicht hier der Südtirol-Fanatiker gewesen. Ich betone gewesen, ja. Und dann saßen wir beim Grillfest in der Wackenzentrale und dann kam Holger halt ganz aufgeregt rausgestolpert und sagte, ah, Männer, wir werden alle reich, wir werden die größte Agentur der Welt, ich habe hier den nächsten Mega-Act, habe ich hier im Köcher und das wird spektakulär. Haben uns alle angeguckt, ja, wer ist es denn? Metallica, Iron Maiden, was sollen wir tun? Ja, Freiwild, ja. Nie gehört. Also nie, habe ich noch nie von gehört gehabt. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich auch mit den guten bösen Onkels so nie den direkten Berührungspunkt hatte. Ich war eher so der Hosenfanatiker und nicht der Onkelsfanatiker. Ja, das sind die neuen bösen Onkels. Und habe ich dann nur gesagt, alles klar, da bin ich ja raus. Das ist ja nicht meine Musikfarbe. Und dann sagte Holger, doch, genau du bist jetzt zukünftig der Booker von Freiwild. Da habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Da habe ich gesagt, doch, bist du wohl, weil sonst bist du jetzt arbeitslos. Und das war dann das, was ich vorhin gesagt habe, ja, knallhart. So, dann habe ich gesagt, dann hat er gesagt, pass auf, du triffst dich in Hamburg, triffst du dich mal mit dem Sänger, Philipp Burger hieß der, glaube ich, und mit dem Manager, Stefan Harder. So, und dann unterhaltet ihr euch mal. Also ihr müsst euch aber einig werden, weil wie gesagt, ich will das machen. Und dann bin ich halt völlig voreingenommen dann dahin gefahren. Weil Deutschrock, ich nix Deutschrock, ich Punk. So, und dann dahin gefahren. So habe ich Philipp und Stefan dann auf dem Autohof kennengelernt. Ja, und das auch das war schlimm. Das war furchtbar.
Wieso?
Naja, weil Philipp war langweilig. Philipp hat ja Aufmerksamkeitsdefizit. Das heißt, Philipp kann ja nicht länger als 5 bis 10 Minuten bei der Sache bleiben. Dann wird ihm ja langweilig. Das war ihm dann auch ganz schnell. Dann hat er sich dann auf diesem Autohof 6 halbe Bier reingezutschert und dann wurde er halt auf einmal laut. So, ne? So wie Philipp nun mal ist. Und ja, und erzählte halt dann nur noch irgendwelche für mich nicht greifbaren Sachen. Und dann bin ich da auf jeden Fall weggefahren von diesem Meeting und habe gesagt, alles klar, das ist gar nichts für mich. Gar nicht. Finde ich nicht gut. Deckt sich nicht mit dem, was ich möchte. Das habe ich auch Holger erzählt. Auch das hat ihn nicht interessiert. Er hat gesagt, ja, alles klar, du buchst denen jetzt die erste Tour, die Hart am Wind Tour, und dann fährst du als Tourmanager mit. Du bist doch wahnsinnig. Wir reißen uns ja alle Haare raus. Aber dann haben wir das gemacht und was soll ich sagen, um das abzukürzen, seit dieser Tour sind wir ja die besten Kumpels. Da kommt ja nichts zwischen.
Wie hat sich das geändert? Was war der Moment?
Naja, der Moment nicht, sondern das ist halt dieses 24 Stunden sich auf der Pelle hocken, okay, und sich wirklich kennenlernen und die Einstellung kennenlernen und das ganze Verhalten und den Menschen kennenlernen. Und das ist ja das, was die Band Freiwild seit Anbeginn ihrer Zeit predigt und ich ja mittlerweile auch. Also man muss ja erstmal einen Menschen kennenlernen, um über ihn urteilen zu können. Ja. Und darf sich nicht vorweg von irgendwelchen Meinungen da beeinflussen lassen. Und diese Tour hat mir halt gezeigt, wie die vier wirklich sind.
Wie stehst du dann heute dazu? Gerade weil du auch gesagt hast, dass der Holger Hübner so begeistert war von Freiwild, dass sie mittlerweile nicht mehr auf Wacken spielen. Was ist da deiner Meinung nach der Grund dafür?
Man muss ja mal beide Seiten sehen. Natürlich ist es für die Band ist es schlecht, dass sie sich nicht mehr präsentieren kann. Und für die Band ist es schlecht, dass sie auf gewissen Festivals ausgeladen worden ist. Aber man muss auch die Veranstalterseite sehen, weil ein Veranstalter hat sich um mehr Bands und mehr Besucher zu kümmern, als nur um 4 Jungs aus Südtirol. Und ein Veranstalter hat einfach gar keine Lust auf eine Kontroverse. Ne? Und ein Veranstalter hat auch keine Lust, sich rechtfertigen zu müssen. Ne? Natürlich kann man sagen, okay, man steht dahinter und man zieht das durch. Aber die Konsequenz daraus ist ja, dass man bei vielen Partnern oder anderen Bands oder Besuchern in Ungnade fällt. Das ist ja leider so. Ja, da muss man sich halt überlegen, ob man das will. So, oder ob man nicht sagt, okay, ich muss dann auf diese eine Band verzichten und kann mein Event oder meine Veranstaltung in Ruhe weiterführen. So, in dieser Diskrepanz befindet man sich dann halt immer als Veranstalter. Ne, für die Band ist das Mist, aber für den Veranstalter ist es auch Mist, wenn er sich dauernd rechtfertigen und verteidigen muss.
Was denkst du realistisch betrachtet, wie viele da rebellieren würden?
Alle.
Fans?
Ach, Besucher? Beim Wacken Open Air zum Beispiel oder generell bei irgendwie beim Summer Breeze oder was weiß ich. Also es ist ja, also die meckern, sind ja immer am lautesten. Das heißt, der Rest meldet sich ja immer gar nicht. Aber diese, wenn du irgendwas postest, wenn du jetzt posten würdest, Freiwild spielt hier oder da, dann gibt es halt mehr Negativkommentare als Positivkommentare. Weil es gibt positiv Likes, aber die Negativkommentare, die wirken halt hoch 10. Ne? Und die machen halt die Strahlkraft aus. Und das ist halt das, was man nicht will als Veranstalter. Ja, und ich kann es nicht in Prozenten oder sowas niederschreiben. Also ich denke mal, den meisten wäre es eigentlich grundsätzlich egal. Also wenn du die Band jetzt ankündigst, aber dann gibt es halt die ewig Gestrigen, die halt manifestiert, dann halt da rumpöbeln.
Wir merken das bei Rock Dein Leben immer, wenn es um Ballermann-Stars geht, ob das jetzt Mia Julia ist oder ja, Tim Toupé oder sonst was. Wenn wir das veröffentlichen, da ist auch immer Drama. Aber am Ende feiern es alle.
Das ist so, ja, das sind dann 5%, aber nur die 5% äußern sich dann auch. Ne? Also, ja. weil der Mensch ist so gestrickt, dass er halt immer negativ wirken muss. Ja, also so, weil er bekommt ja für jede blödsinnige Aussage, die er macht, bekommt er ja irgendwie Likes oder Applaus. So, und deswegen spornt das die Leute ja immer an, da weiterzumachen. Ne? Das ist ja das Problem. Das merken wir beim Alpenflayer auch. So, das wird sich aber auch nie ändern. Nie. Also da kann eine Band wie Freiwild machen, was sie will. Das Alpenflair kann sich positionieren, wie es will. Es wird immer, auch beim Alpenflair, wenn wir da die Brücke jetzt mal schlagen, wird es immer irgendwelche Acts geben, die da nie spielen werden. Ne? Und, wenn wir uns zum Beispiel das letzte Jahr angucken, da war ja, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber war ja eine Band bestätigt und auch lange Zeit veröffentlicht, wo ich mir gesagt habe, geil, cool, dass die das durchziehen und das machen. So, was ist passiert? Sie haben es nicht gemacht. Warum? Weil sie auf Social Media Negativkommentare bekommen haben. Und alleine deswegen haben sie sich dann halt zurückgezogen und haben halt nicht beim Alpenflair gespielt. Dass das für das Alpenflair rufschädigend hoch 10 ist und dass man das den Leuten ja relativ einfach macht, so, das wird dann ja immer nicht gesehen. Aber es wird sich nie ändern. Es ist, da kann man, Philipp und seine Jungs können da machen, was sie wollen. Es wird sich nicht ändern.
Ich hatte Hoffnung ein bisschen mit seinem Buch, dass das jetzt sich ändert. Was vielleicht auch ein, 2% der Fälle oder so vielleicht auch passiert ist. Aber ich glaube, so in der großen Masse und gerade bei sowas dann doch leider nicht.
Dafür musst du das,
ich dachte eigentlich, dass es
schon. Dafür musst du das Buch ja erstmal lesen. Und dafür musst du ja auch die Aussagen, die da drinstehen, nicht gleich als Lügenpresse irgendwie abfrühstücken. Ja? Also, oder als irgendwas, der versucht, sich jetzt reinzuwaschen. So, man muss ja objektiv an die Sache rangehen, um es dann auch für sich verarbeiten zu können. Entweder gibst du dem gar keine Chance, weil du glaubst doch nicht, dass aus dem linken Spektrum oder aus dem Meckerspektrum sich irgendjemand dieses Buch geschnappt hat und es objektiv gelesen hat und dann gesagt hat, jo, der hat ja recht, der ist ja gar nicht so schlimm. Nicht einer. Die wollen es nicht und weil wie gesagt, sie kommen mit ihrer Negativmeinung gegenüber dieser Band ja viel weiter, finden viel mehr Gehör, als wenn es jetzt irgendwo darum gehen würde, och, guck mal, jetzt der und der hat sich jetzt auf einmal auf die andere Seite geschlagen, auf die dunkle Seite der Macht irgendwo eingelassen. So, das macht keiner. Das wird nicht passieren.
Es ist ja wie bei Schlagzeilen ja auch. Also in der Bild-Schlagzeilen liest du ja selten, oh, heute ist ein schöner Tag, heute ist alles gut, sondern eigentlich liest du ja immer nur negative Sachen oder reißerische Sachen, weil das andere ja nicht so Anklang finden würde.
Negativpresse verkauft sich wesentlich besser als positive Presse. Ne? Also Negativschlagzeilen sind besser zu vermarkten als positive Schlagzeilen. in der Tagesschau und was weiß ich, es gibt ja nicht irgendwie, ja, wir haben festgestellt, dass es viel mehr Blumenwiesen gibt und was weiß ich, die Wale jetzt wieder in Gruppen kuscheln oder sowas. Nein, es ist das Walsterben und es ist die Verödung und der Klimawandel und was weiß ich. Also es muss negativ sein, damit die Leute zuhören. Bei positiven Meldungen schalten die Leute ab. Das ist so.
Eigentlich verrückt, wenn jeder immer so nach Frieden strebt, nach Positivem, aber bei Nachrichten immer gern das Negativ hat.
Ja, ja, ist leider so.
Aber so ist der Mensch, glaube ich, einfach. Zumindest der größte Teil. Gab es damals eigentlich, als du dich dann mehr oder weniger gezwungenermaßen für Freiwild entschieden hast, aus deiner Familie kritische Stimmen, die dann gesagt haben, ey, sag mal, das passt doch gar nicht zu dir.
Nö, gar nicht. Also ich habe ja den gnadenlosen Vorteil, dass meine Familie bedingungslos hinter dem steht, was ich mache. Aber auch nie, also dazu muss ich natürlich zu der Verteidigung sagen, nie irgendwo die Band irgendwie negativ angeprangert hat, weil schlichtweg sie konnten mit dieser Band auch am Anfang gar nichts anfangen. Auch die kannten Freiwild ja gar nicht. Und das, man muss ja auch sagen, es war ja auch mit Freiwild bis zu dem lustigen Kuban-Attentat ja gar nichts los. Das heißt, es war ja eine normale Rockband, die überall stattgefunden hat, auf Wacken, auf dem Summer Breeze und was weiß ich. Da war ja nix. Und wenn ich jetzt meine Tochter zum Beispiel nehme, die ist ja mit Freiwild aufgewachsen. Die ist ja im Kleinkindesalter, ist die auf der ersten Promotour, die wir gemacht haben zu Hart am Wind, ist die ja im Nightliner mitgefahren. So sprich, die hat ja mit den Jungs im Kleinkindesalter war die aber denen schon auf dem Arm. Das heißt, die ist mit dieser Band groß geworden. Und die lässt auch gar nichts auf diese Band kommen. Und meine Frau auch nicht. Das heißt, da war nie irgendwie negativ, wie kannst du nur und warum machst du nur? Nee, die sind ja so wie ich ja mit dieser Band groß geworden und mit dieser Band gewachsen.
Du hast ja jetzt ja vorhin schon mal ein bisschen die Brücke geschlagen von Wacken zum Alpenflair. Wie unterscheiden sich da eigentlich die Abläufe und die Atmosphäre zwischen den beiden Festivals? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das Alpenflair ist und wird es immer bleiben halt ein Familienfestival. So, das heißt, wo die Gemeinschaft großgeschrieben wird und wo du auch noch jeden Besucher einzeln einschätzen kannst, was natürlich an der Menge der Besucher liegt. Ja, ich meine, das Wacken ist halt eine Großbaustelle. Das heißt, das Wacken kannst du gar nicht überblicken. Als selbst ein Veranstalter hat keine Ahnung, was auf seinem Festival los ist, sondern er kann immer nur irgendwo an welchen gewissen Orten mal auftauchen und kann sich das angucken, aber kennt die Gesamtlage des Festivals, kann er sich ja nur erzählen lassen. So, und das ist der große Unterschied zum Alpenflair. Ich meine, beim Alpenflair ist halt alles in Laufreichweite. Das heißt, du kannst alles überblicken, du siehst alles und das ist das Gleiche bei den Besuchern. Das heißt, der Besucher muss nicht 8 Kilometer zum nächsten Duschcamp laufen oder muss irgendwie von Bühne A zu Bühne K, irgendwie ist er eine Dreiviertelstunde unterwegs. Sondern beim Alpenflair ist halt alles überschaubar. Und das Alpenflair ist ja auch so gewachsen, sage ich jetzt mal, dass alles überschaubar ist und das, ich meine, nicht umsonst ist es halt ein Familienfest oder tituliert sich auch so und als größtes Volksfest. Das heißt, wir sind ja alle irgendwie, das klingt zwar jetzt sehr, sehr hochtrabend, aber wir sind ja alle das Alpenflair. So, das heißt, du kannst ja eine E-Mail schreiben und bekommst direkt von mir oder vom inneren Team da irgendwie eine Antwort. Sein Wacken antwortet dir irgendjemand. So, keine Ahnung. Weiß noch nicht mal, ob es nicht ein Bot ist oder was ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt alles noch mit mehr Herz, sage ich jetzt mal. Weil das andere ist halt eine Veranstaltung, die muss Gewinn erzielen. Ja, das ist eine, da sitzen Investoren hinter jetzt mittlerweile. Sprich, die sind nur gewinnorientiert, die sind überhaupt nicht daran interessiert, ob es ein tolles Fest ist, sondern es muss Gewinn abwerfen. Und wenn es keinen Gewinn abwirft, dann ist es für die ein Scheißfest. Sondern das ist beim Alpenflair anders. Beim Alpenflair wird der letzte Cent dafür ausgegeben, dass das Festival irgendwie cool ist. Und funktioniert. Und das ist der riesengroße Unterschied. Und beim Alpenflair ist halt viel ehrenamtlich. Da guckt keiner drauf, dass er irgendwie am Ende des Festivals eine Rechnung schreiben kann und dann ist der glücklich, sondern der will da sein. Beim Alpenflair will man sein. Und beim Wacken oder bei anderen Großveranstaltungen ist es halt so, Da bist du, weil du musst dein Jahr überbrücken, weil du musst eine Rechnung schreiben. Das ist der große Unterschied.
Du bist ja seit Anfang an beim Alpenflair federführend dabei und auch mit dafür verantwortlich, dass das alles so erfolgreich wurde, wie es jetzt ist. Wie kam es dazu? Weil du freiwillig ja gebuckt hast und durch deine Wacken-Vergangenheit war das die logische Konsequenz oder was würdest du sagen?
Naja, es ist ja, ich bin ja nicht federführend verantwortlich dafür, dass es das Alpenflair gibt, sondern federführend dafür verantwortlich, dass es das Alpenflair gibt, ist ja dieser blöde Showtruck von Freiwild, dass irgendjemand ja mal gemeint hat, wir müssen jetzt mal einen Showtruck basteln und da machen wir eine Einweihung für. So, und dann sollte das ja eigentlich in Brixen stattfinden. Bei dem Aquarena da auf dem Parkplatz, direkt in Brixen. Und dann hat er zwei Wochen vorher, der Parkplatzbetreiber hat ja kalte Füße gekriegt und hat ja abgesagt. Und da brauchte man ja eine Ersatzlocation. Und da ist ja Zegger, der ja aus Natz kommt, ist dann ja losgetobt und hat mit dem Natzener Bürgermeister und mit dem Sportverein-Vorsitzenden da gesprochen. Und ob man da das Ding irgendwie machen könnte, da auf dem Dorfplatz. Und so ist ja das Alpenflair nach Natz gekommen. Eigentlich sollte es ja eine einmalige Sache sein, sprich eine Truck-Einweihung. Und dadurch, dass es aber gut funktioniert hat, dass da so viele Leute hingekommen sind zu dieser Truck-Einweihung und die Natzener ja auch sehr gerne Bier verkaufen und sehr gerne danach auch Bier Geld zählen, haben die Natzener gesagt, boah, das war gut, das können wir mal wiederholen und vielleicht machen wir das ja jährlich. Und dann ist irgendwie die Idee entstanden, da ein jährliches Fest draus zu machen. Und wie nennen wir das? Dann nennen wir das mal Alpenflair. Und dann gehen wir da mal ins Ex-NATO-Areal, weil das eine tolle Location ist. Und die Vereine machen ja nach wie vor die ganze Infrastruktur und die Gastro- und Campingflächen oder sowas. Aber von Bands buchen und Bands betreuen oder Bühne buchen und Technik für die Bühne buchen, da das ist ja nicht deren Steckenpferd. So, und der Einzige aus diesem ganzen Team, sprich aus dem Freiwild- und Natzender-Team, der ein bisschen Ahnung davon hatte, das war ja ich. So, und irgendwie haben sie mir dann den Hut aufgesetzt. Du kümmerst dich jetzt um alles, was Bandbooking und Bandbetreuung und Bühnentechnik und was weiß ich angeht. Und so sind wir da halt als Team zusammengelatscht und das funktioniert bis heute.
Das war dann auch die größte oder das erste Festival in der Größenordnung, das du dann gemacht hast?
Selber auf jeden Fall. Ich meine, du musst dir mal überlegen oder ihr müsst euch mal überlegen. Ich meine, vorher habe ich vielleicht freiwillig gebucht und habe auch mit den Arenen in Deutschland zu tun gehabt, aber mit großen Bands oder mit diesen großen Agenturen, die habe ich vielleicht über Wacken, wenn irgendeine Band mal auf Wacken gespielt hat, so da irgendwie vielleicht mal, aber ja nie direkt. Und dann hieß es auf einmal, ja, buch mal den Heino oder buch mal, frag doch mal Volbeat an oder sowas. Ich meine, das ist schon cool, wenn du da dann wirklich Feedback kriegst vom Volbeat-Agenten und diese Band dann zusagt zum Beispiel und dann beim Alpenflair spielt. Das ist schon cool, aber ja, da wächst man rein. So, das macht man nicht von heute auf morgen, sondern auch da muss man sich seine Negativerfahrung abholen. Nicht jede Band, die ich angefragt habe, hat der Finale auf dem Alpenflair gespielt. So, da gibt's ja auch unzählige Absagen oder ja, das ist ja, man muss sich nicht immer als geneigter Besucher oder Gast irgendwie so vorstellen, hier frag mal die Toten Hosen. Ich rufe kurz bei Campino an und sage, Campino, sag mal, hast du Bock? Sondern das ist ja ein Prozess bei solchen Bands, der geht über Monate. Sprich, wenn du eine Band, gerade wenn sie aus dem internationalen Sektor kommt, die fragst du an und das dauert Monate, bis da überhaupt eine Entscheidung kommt. Die kann dann positiv sein, die kann dann aber auch negativ sein, ne? Weil gerade die Ami-Bands, die basteln sich ihren Zeitraum zurecht, indem sie in Europa sind. So, und dann meinetwegen kommt dann dabei raus, okay, wir haben jetzt drei Anfragen für Festivals im Juni, Juli und zwei Anfragen für August. Wir können aber nur 3-4 Wochen da bleiben. Wir müssen uns da jetzt irgendwie ein Routing, also ein Ablauf für den Zeitraum müssen wir uns zusammen buchen, der dann für uns Sinn macht. Und wenn sie dann irgendwann damit fertig sind und du immer noch auf diesem Zettel draufstehst als Alpenflair, ja, dieser Tag passt bei uns in unseren Reiseplan rein beim Alpenflair und lalala und die Konditionen passen, dann sagen sie zu. Es kann aber auch sein, dass du da mit drin bist und die ganze Zeit, ja, wir buchen, wir planen. Und dann letztendlich entscheiden sie sich aber doch für den August-Zeitraum. So, dann fliegt alles, was im Juni gebucht wurde oder on hold ist, fliegt dann wieder raus. Also es ist wirklich ein Prozess, der ist zermürbend. Also der teilweise wartest du auf irgendwelche Aussagen und auf Feedbacks und das dauert Monate, bis da irgendwas bei rauskommt.
Wird dann vorher schon geklärt, falls sie sich dafür entscheiden, dass sie zu euch kommen, was es dann kosten würde, oder sagen die nach Monaten, okay, wir würden zu euch kommen, aber zu dem Preis. Und dann kann sie immer noch ins Wasser fallen.
Also das ist vorher alles gedealt. Das wird vorher alles besprochen. Der Tag wird besprochen, die Konditionen werden besprochen, die grundlegenden Informationen, was die Band braucht, so an Technik und was weiß ich, also der Rider wird besprochen, ob das erfüllbar ist. Also das ist alles safe. So, dann landet das bei mir in Gelb in meiner Running Order und bei denen steht es auch irgendwo dann im Kalender, aber halt auch nicht in Grün, sondern als mögliche Option. So, und dann wandern sie weiter und dann kann es auch sein, dass sie das Alpenflair die ganze Zeit da drin hatten und dann kommt irgendein anderes Festival an dem Wochenende, nehmen wir jetzt mal das Hellfest oder das Graspop, das sind ja auch internationale Riesenfestivals, gerade bei den Rock- und Metal-Acts, die am gleichen Wochenende mal stattfinden wie das Alpenflair. Deswegen liegen wir eigentlich auch so gut, weil wenn eine internationale Band das Wochenende spielen will, kann sie 3 Shows spielen. Sie kann halt beim Graspop, beim Hellfest und beim Alpenflair spielen, wenn sie denn das möchte. So, aber es kann halt auch sein, dass dann irgendwie wie die ganze Zeit drinstehen und dann fällt irgendwo, dann hat das Hellfest halt noch nichts gemacht und dann kommt das Hellfest und sagt, euch möchten wir auch haben. Und natürlich zieht dann das Alpenflair irgendwo den Kürzeren und dann fliegt letztendlich das Alpenflair dann da raus, obwohl du schon monatelang damit geplant hast. Und dann kriegst du auf einmal die pauschale Absage, nee, passt nicht, doch nicht. Tut uns leid, vielleicht nächstes Jahr.
Und wie ist das? Ihr habt ja gerade das Alpenflair ist ja ganz besonders, weil eben Metal-Bands da sind, Deutschrock-Bands da sind, Malle-Bands da sind. Sagt ihr euch intern, okay, maximal 2 Malle-Bands und maximal so und so viele Bands? Oder kommt das natürlich dann auch oft darauf an, wie viele auch tatsächlich zusagen würden?
Nein, also die Slots, also die Anzahl an Bands ist ja eigentlich immer relativ identisch, also jedes Jahr. Das heißt, es gibt ja eine leere Excel-Tabelle, sage ich jetzt mal, mit der ich dann fürs nächste Jahr wieder anfange. Und da setze ich dann meine jeweiligen Bands dann rein. Aber da ist es dann erstmal primär völlig egal, ob es eine Deutschrock-Band oder eine Metal-Band ist. Ne? So, es gibt natürlich Bands, die will man unbedingt haben. Die stehen dann halt jedes Jahr wieder irgendwie auf der Wunschliste und dann fliegen sie auch jedes Jahr wieder ganz schnell raus. Und dann gibt es halt irgendwelche Bands, die einen Philipp haben will, oder es gibt irgendeine Band, die Natzen da mal unbedingt wieder haben wollen. Und so puzzelt man sich das dann irgendwie zurecht. Die Slots sind immer relativ identisch. Das variiert dann mal, okay, der muss aber 90 Minuten spielen oder der kann nur 75. Das heißt, die Spiellänge variiert so ein bisschen. Aber die Anzahl an Bands ist immer relativ gleich jedes Jahr.
Wer kam dann auf die Idee, dieses Jahr mit Dream und HBZ?
Na, so fürchterlich, wie das auch klingt, aber auch ein Festival muss sich ja weiterentwickeln. Sondern muss sich auch dahin entwickeln, was halt der jeweilige Musikgeschmack der neuen Generation ist, ja, und der ist vielleicht nicht mehr so 100% Metal oder Deutschrock-lastig, sondern so ein Act wie Dream ist halt nicht gerade unangesagt im Moment und das hören halt die jungen Leute im Moment. Natürlich kannst du stehen bleiben und kannst sagen, nee, ich fahre mein Schema F weiter und ich muss immer diese alten Bands, muss ich irgendwie haben. Oder man sagt, okay, wir geben mal der jungen Generation irgendwie mal mehr Futter, damit wir vielleicht auch mal Leute generieren, die noch nicht beim Alpenflair waren. Ne? Dass man, weil auch die langjährigen Alpenflair-Besucher sagen sich ja mittlerweile vielleicht auch mal, okay, jetzt war ich schon 6, 7, 8, 10 Mal da, ich setze mal ein Jahr aus. So, und wenn das mehr als 3 Leute sagen, sondern das sagen 3.000 oder 4.000, dann wird es irgendwann übersichtlich auf dem Gelände. Und da musst du dann halt mal versuchen, dass du trotzdem einen Mehrwert schaffst, dass du auch andere Leute erreichst, die vielleicht noch nicht da waren und dann da waren und dann nächstes Jahr auch wiederkommen.
Hat aber gut funktioniert dieses Jahr, oder? Würde ich sagen. Also die Leute, es waren viele Jugendliche da, ohne Freiwild-Shirt oder ohne Band-Shirt einer Deutschrock-Band oder so. Also fand ich sehr, erfrischend jetzt nicht, aber halt schon mal sichtbar, dass das was gebracht hat. an dem Donnerstag zumindest.
Ich denke auch. Also man muss es mal, also natürlich gibt es da welche, die meckern und die meckern auch zu Recht, wenn es nicht deren Musikgeschmack ist. So, das ist okay. Da muss man aber sagen, okay, das ist nicht meins. Und 2 von 30 Bands haben mir jetzt gar nicht zugesagt. So, das ist ja auf jedem Festival normal, auf jedem. Ich muss aber auch für mich persönlich sagen, ich bin jetzt nicht der Trim-Fan und ich bin auch nicht der ABZ-Fan. Aber was da an Energie war und was da an Show geboten worden ist, das hatte schon sehr hohen Unterhaltungsfaktor. Und auch so ein Trim war ja auch nicht einfach zu bekommen. Also auch dieser Act, der ja gerade voll im Mainstream ist und voll auf den großen Events präsent ist, wurde sich ja dann auf einmal Situationen ausgesetzt, was wir am Anfang schon hatten mit Freiwild. Wenn du da spielst beim Alpenflair, dann buchen wir dich nicht mehr. So, das heißt, da muss man dann aber sagen, okay, Trim ist dann aber auch standhaft geblieben und hat gesagt, ich spiele dieses Fest. Ich gucke mir das an, was da passiert und scheiß drauf, dann bucht ihr mich halt nicht. Ihr müsst mich aber buchen, weil ich bin im Moment so angesagt, ja, ihr kommt an mir gar nicht vorbei. Und deswegen war es auch wichtig, dass der da war, weil es halt ein im Moment mega angesagter Act ist. Und deswegen war das wichtig fürs Alpenflair, dass er performt hat. Und er hat es ja nicht schlecht gemacht. Also die Stimmung war mega. Und das sage ich als über 50-Jähriger.
Ich fand es auch brutal gut, muss ich sagen. Und vor allem, weil er auch sehr viel auch selber kann. Von Gitarre spielen, Klavier spielen und so weiter. Das überzeugt mich dann auch immer, dass er nicht einfach nur Musik aufnimmt, die dann noch verzerrt ist und gar keine eigene Stimme und so hat. Aber der hat echt abgeliefert und auch sehr talentiert einfach. Eine große Band dabei gehabt.
Ja.
Brutal.
Ja. Na klar, HBZ zum Beispiel, das war natürlich Geballer. So, aber es war aber auch Geballer, was man ja zum Teil ja auch durch die ganzen Remixe ja irgendwie auch kannte. Ja. Auch das war ja dann Unterhaltung. Ne? Und es war teilweise schwierig, weil es wirklich sehr basslastig war. Aber trotzdem interessant. Und jeder, der das auch nicht mochte, der kann sich das mal angehört haben oder angeschaut haben und kann das für sich auf jeden Fall jetzt auf seiner Liste irgendwie abhaken und dann sagen, okay, nee, brauche ich nicht. Aber er hat es wenigstens mal mitgemacht. Und dafür steht ja auch das Alpenflair, dass man sich alles anguckt. Ich meine, wie viele Kastelruther Spatzen, wirklich Fans, stehen denn beim Kastelruther Spatzen Auftritt vor der Bühne? Also direkt vor der Bühne, nicht oben am Biertresen, sondern direkt vor der Bühne. Ja, also das sind ja alles keine Kastelruther Spatzen-Fans, die da vor der Bühne stehen. Aber sie tragen das jedes Mal mit. Ne? Und sie tragen auch den Albin jedes Mal mit. Oder den Norbert, wenn er das Stage-Diving macht. So, das machst du ja nicht mit, weil du Fan bist, sondern weil du tolerant bist. Und das ist halt das auch, was das Alpenflair ausmacht. Da kannst du halt die Spatzen hinstellen und die werden toleriert, wie auch HBZ toleriert wird.
Und ich glaube auch, dass auch für die Szene sehr wichtig, für die Rockszene oder Deutschrockszene, die ja doch aktuell immer mehr ein bisschen an Fahrt verliert, weil die jungen Leute, die jetzt zum Beispiel dann zu HBZ oder zu Trim gekommen sind, vielleicht dann doch wieder mal irgendeine Rockband angehört haben und gesagt haben, oh, das ist eigentlich doch ganz schön geil und gibt auch viel Energie. So holst du die vielleicht dann auch wieder ein bisschen, also zumindest in kleinen Teilen ein bisschen zurück zu der deutschen Rockmusik oder überhaupt zur Rockmusik, zur Metalmusik, wie auch immer.
Also passend dazu wäre jetzt mal meine Frage, welche Acts oder Highlights hast du, was Bands anbelangt? Also was hat dich da auch sehr relativ stolz gemacht, die Band zu buchen oder den Act?
Grundsätzlich bin ich ja erstmal Metaller. So, ich bin ja kein Deutschrocker, sondern ich bin Punk und Metaller. Also finde ich natürlich alles, was so ein bisschen der härteren Gangart irgendwie zuzuordnen ist, finde ich für meinen persönlichen Geschmack, finde ich natürlich immer sehr charmant. Was aber nicht heißt, dass ich ausschließlich meinen Vorlieben nachgehe und alles andere will ich gar nicht beim alten Flair haben. Das ist Blödsinn. Aber für mich persönlich gesprochen war zum Beispiel dieses Jahr Nothing More war halt eine unfassbar gute Liveband mit unheimlich starken Songs, die hat mich persönlich halt komplett weggehauen. Oder eine Band wie In Flames in der Vergangenheit. Ich meine, sowas muss man sich erstmal auf die Fahne schreiben, dass man sowas wie In Flames auf dem Festival hat. Ja, aber es kommt für mich auch nicht zu 100% auf die Musikfarbe drauf an oder auf den Act drauf an, sondern es kommt für mich immer drauf an, wie dieser Act performt. Sprich, was er auf der Bühne darreicht und was er den Leuten gibt. Ne? Und wenn er gute Stimmung verbreitet, dann ist jeder Act, der auf dieser Bühne steht, für mich irgendwo ein Highlight. So, wenn er einfach nur runterspult und eigentlich keinen Bock hat, dann kann jede noch so tolle Band da irgendwo stehen. Sie muss halt Spaß und Freude und Energie verkörpern. Deswegen Highlight, ja, natürlich ist es geil, wenn man Volbeat auf der Bühne hat. Das ist schon mächtig, wenn so ein Volbeat-Intro auf einmal bei dir auf der Alpenstage läuft und dann wirklich da tatsächlich nicht irgendwie eine Coverband oder sondern tatsächlich Volbeat da auf der Bühne steht. Oder wie gesagt, Nothing More oder andere Acts. Das ist schon. Und nächstes Jahr wird auch gut, verspreche ich. Das wird echt fett.
Kannst du da schon ein was leaken? So ganz exklusiv?
Für unsere Hörer quasi.
Naja, also mein, wir haben ja erstmal das, was schon veröffentlicht ist.
Was noch nicht veröffentlicht ist.
Also es wird neben dem, was ja, also das, was veröffentlicht ist, das ist ja schon mal gut. Ich werde auf keinen Fall, da komme ich in Teufels Küche, wenn ich hier irgendwelche Namen nenne, ne, auch mit dem Act gesprochen, das geht einfach nicht. Aber es, gerade vorgestern haben wir, wie schon angesprochen, nach monatelangen Verhandlungen haben wir halt ein Go gekriegt für eine amerikanische Band, auch etwas härteren Genres, die gerne auf der Bühne Horrorszenarien nachspielen und nicht Alice Cooper heißt. So.
Okay, also fangen wir nachher an zu googeln, welche Band es sein kann.
Der Hammer. Für mich persönlich gesprochen wieder der Hammer. Okay. Also es wird wirklich, also dann noch so zwei, drei andere Sachen, die jetzt hier im Hintergrund noch laufen. Also das wird, also wenn das alles so kommt, wie es jetzt geplant ist. Wie gesagt, wir sprachen von den Variablen, die sich immer noch ergeben können. Aber wenn das alles so kommt, dann ist das wirklich ein richtig, richtig fettes Line-Up für nächstes Jahr. Ich meine, auch so ein Maffei. Mein Gott. Ja, ich meine, ob man ein Maffei-Fan ist oder nicht, aber wir reden hier über Peter Maffei. Ja, die Ikone der deutschsprachigen Rockmusik. So. Und dass der dann nochmal sagt, ich komm nach Natz. Ich meine, die Lieder kennt man trotzdem. Und das ist für uns als Veranstalter ist das schon richtig viel wert, dass der gute Peter jetzt endlich mal zugesagt hat. Das ist schon geil.
Wir sind schon gespannt, sowohl auf seinen Auftritt als auch auf die angekündigten Bands oder die angeteaserten Bands, noch wissen wir es ja nicht. Sind wir gespannt, ja.
Kommt jetzt eigentlich als logische Folge auf Dream dann Finch nächstes Jahr?
Nee.
Okay.
Immerhin können wir schon mal einen Act ausschließen.
Wäre das jemand, wo, weil du jetzt gleich so nee gesagt hast, wo ihr gar nicht haben wollt, oder passt das jetzt gerade einfach nicht?
Naja, ich glaube nicht, dass wir jetzt ein Politik-Podcast werden sollten hier, aber es gab ja Äußerungen von dem guten Nils in der Vergangenheit, die ja nicht gerade so pro waren, sag ich jetzt mal. Also er findet einfach auf dem Alpenflennig statt, sagen wir es mal so.
Okay.
Hast du an dieser Stelle eine legendäre Alpenflair-Story für uns?
Boah. Na, legendäre Alpenflair-Story, da gibt es Tausende, aber nichts, was jetzt irgendwie in irgendwelche Geschichtsbücher eingehen wird, außer dass das Festival in die Geschichtsbücher eingehen wird als solches. Ich sag mal, was schon krass war zum Beispiel der Auftritt von Nena. Also ne, jeder, der sich mit Nena beschäftigt, mit der Dame, weiß eigentlich, dass Nena sehr anspruchsvoll ist. So, also dass die schon gewisse Vorgaben macht, wie ein Tagesablauf bei ihr auf Konzerten auszusehen hat.
Okay.
Das ist wirklich fordernd. So, das war wirklich, wirklich fordernd. Also wir müssen jetzt keine Details besprechen, aber wir hatten einen sehr angespannten Tag, sage ich jetzt mal. So, aber nicht, weil sie kacke war, sondern weil man das aus der Historie raus von ihr kennt. Also Nena hat in der Vergangenheit ja schon diverse Auftritte abgesagt, kurzfristig, oder abgebrochen, weil irgendwas nicht so richtig passte. Und ich sag mal, wir haben uns den Tag so krumm gemacht, also wir haben so irre Sachen veranstaltet da mit der Dame oder für die Dame, um es ihr gerecht werden zu lassen. Und das Lustige war halt, dass diverse Veranstalterkollegen aus Deutschland in diesem Jahr vor Ort waren um uns zu besuchen. Berliner Veranstalter da und aus Süddeutschland war ein großer Veranstalter da, die sich eigentlich alle nur dieses Szenario irgendwie angucken wollten, wie Nena irgendwann durchdreht und irgendwie wutentbrannt irgendwas an die Wand schmeißt. So. Aber sie hat es nicht getan. Und das Famose war, dass sie das echt gefallen hat bei uns. Ja, dass die nach dem Auftritt, das war für mich persönlich so ein magisches Ding. Also ich stand da irgendwie bei den Veranstalterkollegen aus Deutschland und Nena war fertig und da kam auf einmal Nena von der Bühne runter und kam dann auf diesen Backstage-Vorplatz neben der Bühne, wenn man den schon mal gesehen hat. Und da kam der Tourleiter zu mir angerannt und sagt, Kai, Nena will mit dem Veranstalter sprechen. Ist er, das bin dann wohl ich. So. Und dann haben sich dann alle meine Kollegen dann schon die Hände gerieben und haben gedacht, alles klar, jetzt kriegt er aufs Maul. Und dann bin ich dann zu der Dame hingelatscht und stand dann vor der guten kleinen Dame und habe dann gesagt, hallo, ich bin der Kai, ich bin meines Zeichens Veranstalter hier. Und dann hat sie dann gesagt, du bist der Veranstalter? Ich sage, jo. Und dann nahm sie mich in den Arm und sagte, wie toll sie das fand und wie toll das war und wie mega das war und hat sich recht herzlich bedankt und bla bla bla. So, und da habe ich mich nur umgedreht, habe zu meinen Veranstalterkollegen geguckt, habe erstmal schön den Stinkefinger gezeigt. So, also das war für mich persönlich, also war es in der Historie vom halben Flair echt so ein Highlight, weil die Dame haben wir gewuppt. Also, weil wie gesagt, es gibt ganz viele Auftritte von Nena, die in der Vergangenheit in die Luft geflogen sind. Und wir als kleines Dorffest in Südtirol kriegen das da so charmant hin.
Sehr cool, ja.
Was, wenn wir schon bei so einem ähnlichen Thema sind, ist dir was in Erinnerung geblieben, was so verrückte Forderungen von Bands oder Künstlern waren? Wie, keine Ahnung, wir brauchen unbedingt im Backstage Kaviar und Radler oder keine Ahnung, irgendwas, wo man denkt, hey, das gibt's ja gar nicht.
Naja, da kann man ja wunderbar bei der Künstlerin bleiben, die ich gerade irgendwo so schön angesprochen habe. Also ich wusste gar nicht, dass es Mondwasser gibt. So, Mondwasser ist Wasser aus einer Quelle, die bei Vollmond von einem Mondpriester gesegnet worden ist. Und dieses Wasser gibt es wirklich. So, und dieses Wasser kostet stolze 17 Euro die Buddel. Und davon wollte die gute Dame halt, glaube ich, 20 Flaschen haben. So, haben wir ja besorgt. Und die gute Dame wollte auf der Bühne einen Servierwagen haben. Mit roter Tischdecke, rot sein. Und da mussten Gläser drauf sein und da musste dieses Mondwasser sein. Und ja, für zwischendurch.
Ah.
Am Abend war eine Flasche geöffnet und da war ein Schluck draus getrunken. So, sprich 16 Flaschen plus die 17, die noch fast voll war, waren halt unberührt da. Dann habe ich dann halt mal die Crew genommen, weil es war scheiße heiß den Tag, werde ich auch nicht vergessen. Ich gesagt, Männer, jetzt wird geduscht. Jetzt nehmen wir mal die teuerste Dusche der Welt. Jeder schnappt sich jetzt so eine Buddel Mondwasser, öffnet die und kippt sich die schön über den Kopf. So, das war dann halt die teuerste Dusche. Also das wollte sie. Oder wir haben den Backstage-Raum, haben wir rund gemacht. Ja, rund. Weil Energie im Feng Shui darf nicht an Ecken hängen bleiben. Sprich, ne? Also Energie muss fließen. Also hatten wir eine Feng Shui-Beauftragte da, die diese Garderobe mit Karton in den Ecken rund gemacht hat und wo wir es dann in energiefreundlichen Farben, nämlich in Mintgrün, übergestrichen haben. Sprich, die ganze Garderobe war Mintgrün, damit die Energie fließen und sich richtig ausbreiten kann. Sowas kann man mal machen. Und das Schöne ist, am Tag davor, Nena hat am Freitag gespielt, am Tag davor war Doro in dieser Garderobe. War das die Doro-Garderobe. Und ich bin mit der kleinen Power-Metallerin, bin ich dann in diese Garderobe reingegangen. Doro hat sich dann diese Garderobe angeguckt mit runden Ecken und Mintgrün und ein Teeregal, den Teeschrank da drin. Und hat sie nur gesagt, das ist Nena-Garderobe morgen, wa? Kenn ich. So, es war also bekannt. Also solche kleinen Spielereichen hatte man dann schon. Oder man hatte einen Onkel Tom da und Onkel Toms Reiter bestand irgendwie gefühlt aus einem kompletten Spirituosenladen. Sprich, da war so viel Alkohol drauf. Also da ein Eierlikör, da ein Rum, da ein Wodka. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, Thomas, ihr seid zu sechst, Ja, ich meine, mit dem, was da an Alkohol draufsteht, da könnt ihr das ganze Alpenflair abfüllen. Was machst du denn mit dem ganzen Alkohol? Ja, trinken. Ich sage, alles klar. Ihr kommt nicht eher, wir fahren euch nicht eher wieder ins Hotel, bevor du das nicht alles leer gesoffen hast. Und was soll ich euch sagen? Er hat es alles leer gesoffen, ist nachher in diesen Bus reingekrabbelt, weil er auch nicht mehr laufen konnte. Aber hey, Mission completed. Hat alles erfüllt.
Geil. Ja, und ihr habt das Mondwasser gar nicht probiert damals.
Doch, über den Kopf.
Ja.
Ja, was soll ich das probieren? Das ist Wasser, was irgendein Spast, der meint, er ist jetzt Mondpriester, irgendwie für sich mal gesegnet hat und meint und dann richtig viel Kohle dafür kassiert hat. Also, warum soll ich das probieren? Was soll das machen mit mir?
Ist danach, die Haare sind danach besser gewachsen oder?
Keine Ahnung, weiß es nicht. Ja. Also, vielleicht bin ich deswegen immer noch so fesch und fidel unterwegs, weil ich mir Mondwasser über den Kopf gegossen habe.
Ich glaube,
wahrscheinlich. Weiß es nicht. Und von wo kommt das Wasser?
Vom Mond.
Das ist der Quelle, Michael. Du musst auch zuhören. Mal weg vom Alpenflair. Du veranstaltest mittlerweile ja auch das Most Wanted Festival und andere Events. Was macht für dich eigentlich den Reiz aus, da immer wieder neue Events zu planen und immer wieder an neuen Projekten zu arbeiten? Weil langweilig wird es dir sicher ja nicht.
Ich mag keine alteingesessenen Pfade. Also wenn alteingesessene Pfade funktionieren, ist das gut. Aber ich kann keinen Stillstand akzeptieren. Also ich muss dauernd irgendwie nochmal was Neues machen und was Interessantes machen. Und wenn man jetzt auf dieses Most Wanted Event da irgendwo zu sprechen kommt, das ist halt ganz pragmatisch. Also ich als Norddeutscher bin mitverantwortlich für ein Festival in Südtirol oder mache ganz oben im Norden, mache ich die Artist Production beim Baltic Open Air. Aber bei mir im Heimat, also wirklich in meiner Heimat, in meiner Hood, ja, kriege ich irgendwie als Veranstalter nichts hin. Und das wurmte mich halt schon seit Jahren. So, und da habe ich mir gesagt, mein Gott, ich habe hier bei mir 5 Kilometer entfernt so eine schöne Eventfläche, wo nie irgendwas außer Jahrmarkt oder mal ein ADAC-Fahrtraining stattfindet. Dieses Ding muss doch irgendwie mal für ein Event genutzt werden. Ja, das hatte ich schon seit Jahren vor und irgendwann habe ich dann gesagt, das, was auf meinem Arm tätowiert ist, verlass mal deine Komfortzone und mach einfach mal. Ne? Was natürlich auch ein Risiko ist, keiner weiß, ob das überhaupt Sinn macht und ob das gebraucht wird, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und ich mache es nur für mich und vielleicht kriegen wir das ja irgendwie so hin, dass es irgendwie Sinn macht. Und das, ja, das mache ich jetzt nächstes Jahr zum 4. Mal.
In welcher Größenordnung ist das von den Zuschauern? 5.000, 10.000?
Weil dieser Platz fasst irgendwie 8.000 Leute. Im Moment sind wir so zwischen 3.500 und 4.500 Leuten, die dann irgendwo da zugegen sind.
Okay.
Es ist noch ausbaufähig, aber das ist ja mal andere Events dieser Größen, also dieser Klangfarbe, das ist ja eher wieder was, man muss ja auch sehen, ich kann hier kein Rock und Heavy Metal machen, ne? Dann killt mich der Typ aus Wacken, wenn ich da irgendwo hier noch anfange, irgendwie ein Rock und Metal Event zu machen. Und vor allen Dingen ist Hamburg auch um die Ecke und da gibt es auch genug Events im Rock und Metal Sektor, wo die mich dann auch irgendwie erschlagen würden. Also musste ich ja irgendwie auch eine Musikfarbe finden, die hier vielleicht noch nicht so omnipräsent ist. Deswegen bin ich dann ja auch wieder beim Elektro, also beim sowas wie HBZ und sowas gelandet und beim 90er-Party-Programm, was aber Spaß macht. Man muss ja irgendwas anderes machen, wo halt nicht das große Konkurrenzdenken zwischen anderen Partnern irgendwo da ist. So, und deswegen blieb halt irgendwie nur Elektro und Partymusik irgendwie übrig. So, was aber nicht schlimm ist, weil auch das macht Spaß. Und gerade auch die Leute haben Spaß, die da feiern. Das ist cool. Und auch gerade, man muss dann wieder Elektro sehen. So, wenn man jetzt so HBZ beim Alpenflair gesehen hat, was da mit Bass und was mit Lasern und was mit Pyro und was weiß ich, was da alles geht. Das sind schon geile Shows, wenn das vernünftig produziert ist. Also das ist schon andere Spektakel. Und deswegen mache ich das ja jetzt in Kaltenkirchen. Das ist immer noch ein Investitionsprojekt. Sprich, es darf gerne noch wachsen und dann kann man damit vielleicht auch irgendwann mal Geld verdienen. Aber im Moment investiert man noch, aber man investiert in eine Veranstaltung, die cool ist und die sich dann irgendwann auch mal selber tragen wird. Und darauf arbeite ich halt hin, dass ich mein eigenes Baby, mein ganz alleiniges Baby, ohne dass da irgendjemand mit zu tun hat, dass ich das irgendwie festlegen kann.
Das wäre ja zu wünschen. Jo. Würdest du in der jetzigen Zeit jemanden empfehlen, der kein gestandener Booker oder Veranstalter ist in der Richtung, aber vielleicht schon insgesamt so Veranstaltungen irgendwelcher Art schon mal gemacht hat, dass er auch ein Festival veranstalten könnte? Oder sagst du, das ist gerade überhaupt nicht die Zeit dafür? Das ist fast unmöglich.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also im Moment findet gerade die Auslese statt, sprich man braucht ja gar kein Narr zu sein, um zu sehen, dass gerade viele Veranstalter humpeln oder auch hinten rüberfliegen, weil einfach es ist im Moment ein Monsterüberangebot an Veranstaltungen da. Sprich, jeder meint, dass er in seinem Dorf irgendwo mit irgendeinem Konzept, ob das jetzt toll ist oder nicht, dass er irgendwas machen muss. So, das ging irgendwann nach Corona ging das eigentlich los. Nach Corona haben die Leute gedacht, jetzt müssen wir wieder Geld verdienen, die Leute sind hungrig, die Leute waren eingesperrt, die Leute müssen jetzt wieder raus und die Leute gehen jetzt auf Veranstaltungen. Und dann fing auf einmal an, dass jeder eine Veranstaltung gemacht hat. Und während Corona hat man immer noch gedacht, oh, die, die das jetzt überleben, die Corona überleben aus dem Veranstaltersegment, die haben das danach einfach. Und die Leute, die sich damit auskannten, haben aber gesagt, nee, wartet erst mal ab, wenn Corona vorbei ist. Weil dann wird genau dieser Effekt einsetzen, dass jeder meint, jetzt muss er mit Veranstaltungen Geld verdienen. Und genau das ist nämlich dann auch draus resultiert. Jeder macht eine Veranstaltung, man nimmt sich gegenseitig die Leute weg. Die Bandgagen werden halt immer teurer. Du kannst als Veranstalter, wenn du renommierte Namen buchen willst, egal aus welchem Genre, kannst du sie im Moment gar nicht buchen, ohne dass du in ein gewisses Risiko eingehst, dass du damit tierisch, kalkulatorisch auf die Fresse fliegst. Weil alles ist im Moment ja so teuer, komplette Infrastruktur, egal ob du einen Zaun oder eine Security oder egal was du machst oder Bands oder keine Ahnung was. Alles ist im Moment einfach nur teuer. Dazu kommt das Überangebot. Das heißt, es werden ganz viele Veranstalter und Veranstaltungen irgendwann nicht mehr rentabel sein in absehbarer Zukunft und werden pleite gehen. Und Bandgagen werden irgendwann nicht mehr bezahlt werden können, weil, wie gesagt, sie steigen jedes Jahr. Egal, ob es ein Malle-Act ist oder ein großer internationaler Rock- oder Metal-Act, die Gagen steigen jedes Jahr. Ob die Band oder der Act jetzt mehr Leute zieht oder nicht, ist erstmal völlig egal. Es wird einfach immer teurer. So, und diese Blase muss erstmal platzen, irgendwann. Vielleicht nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, aber irgendwann ist diese Spirale dann auch mal erreicht, weil du hast als Veranstalter nur die Chance, und zwar den Eintrittspreis zu erhöhen, damit du mehr Einnahmen generierst. So, aber irgendwann werden die Leute nicht mehr kommen. Die sind ja jetzt schon, alle können sich ja aussuchen, wo sie hingehen, auf welche Veranstaltung, weil es überall was gibt. So, das wird jetzt die natürliche Auslese sein und irgendwann wird das dann mal platzen. Und dann kann man sich wieder drüber unterhalten, ob es dann Sinn macht, an irgendwelchen Segmenten wieder neu anzugreifen und irgendwas zu etablieren. Aber im Moment kann ich jeden nur davon abraten, den Gedanken zu haben, eine Veranstaltung zu generieren mit dem Wunsch, mehr als 300 bis 400 Leute zu haben an dem Abend. Ich rede nicht von Kleinveranstaltungen, von Gartenpartys oder von irgendwelchen kleineren Heimspielen, ohne da jetzt irgendwelche Band nennen zu wollen. So, das meine ich nicht, sondern wirklich irgendwelche Veranstaltungen mit einem gewissen Größencharakter. Würde ich auf keinen Fall machen. Niemals. Nicht im jetzigen Moment.
Glaubst du, das liegt auch zusätzlich noch an den ganzen Trends mit Streaming, KI und Social Media und so, dass Leute generell auch gar nicht mehr, dann auch gar nicht so viel weggehen, wie man eigentlich gedacht hat dann zur Corona-Zeit?
Nee, das glaube ich nicht, weil dieses ganze Streaming und dieses ganze Wohnzimmerkonzerte oder Streaming-Konzerte oder sowas, das war der Situation Corona geschuldet, dass man halt nicht rausgehen konnte. Aber dieses Live-Feeling oder das Festival-Feeling lässt sich ja durch kein Streaming-Konzert oder durch kein YouTube-Konzert irgendwo ausgleichen. Das heißt, du willst ja dieses Flair erleben, im Dreck zu sein oder mit 1000 anderen Betrunkenen da irgendwo irgendwas zu feiern. Das kannst du ja vor dem Bildschirm oder vom Fernseher, kriegst das ja gar nicht hin. Das heißt, dieses Live-Feeling ist ja nach wie vor da. Das Problem ist, dass die junge Generation, sprich im Alter 18 bis 22 jetzt, dass die ja gar nicht gelernt hat zu feiern. Das heißt, die wurden ja in ihrer wilden Ausbrecherphase wurden die ja durch Corona gebremst. Sprich, die wurden ja zu Hause eingesperrt. Sprich, die haben ja nicht dieses Erwachsenwerden im Party, in der Partykultur, haben die ja gar nicht gelernt. Das heißt, die Schwerpunkte bei denen, ich merke das ja bei meiner Tochter zu Hause, obwohl ich die ja jetzt immer mitzerre, deswegen ist das ja noch vertretbar, aber die haben das Ausgehen und Festival und was weiß ich, haben die ja nicht gelernt. Das heißt, die sind zu Hause geblieben und die müssen erstmal wieder lernen, die vernünftige Festival- und Eventkultur zu zelebrieren. Die Zeiten müssen die erstmal nachholen. Das dauert noch ein bisschen.
Wobei ich da zum Beispiel glaube, dass so Künstler wie Dream halt enorm wichtig sind, dass sie dann eben auch, wie gesagt, so auf Festivals spielen oder auf Festivals wie Alpenflair, weil das ja genau die Generation ist, die das hört, also mitunter. Und er sie dann dadurch hinzieht und die dann merken, okay, live ist ja brutal geil, viel geiler als auf Spotify, dann kommt es dadurch, glaube ich, schon ein bisschen eher wieder zurück als jetzt durch eine klassische Rockband oder so.
Auf jeden Fall.
Kommen wir mal weg von den Festivals zur Band Freiwild. Du warst lange Zeit Booker und Tourmanager. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der Band im Laufe der Jahre entwickelt?
Naja, wie ich am Anfang schon mal angesprochen habe, am Anfang musste man sich erstmal kennenlernen. Aber mittlerweile ist es ja wirklich keine reine Geschäftsbeziehung, sondern es ist ja Freundschaft. So, das heißt, man telefoniert ja auch so oder vieles hat nicht mit dem Business zu tun. So, man ist ja auch zusammen groß geworden. Ne? Also, wir sind ja alle Nobodies gewesen, die Band Freiwild, wie auch ich. Und wir sind ja gemeinsam im Musikbusiness erwachsen geworden, sage ich jetzt mal. Und davon zehren wir ja heute noch. Wir haben ja, sei jetzt mal, mit den wichtigsten Lebensabschnitt zusammen irgendwo verbracht. Und deswegen ist das, kann man einfach nur sagen, das ist Freundschaft.
Als Tourleiter bzw. Booker, was war die größte Herausforderung, wenn man sich vor Augen hält, dass es nicht immer so einfach ist, die Band Freiwild irgendwo unterzubringen?
Ich sag mal, größte Herausforderungen waren nicht die großen Hallen. Also die großen Hallen waren ja immer relativ einfach, weil die großen Hallen immer nicht städtisch waren und auch nicht irgendwelche Multikulti-Sozial-Blablabla-Clubs, sondern die großen Hallen halt eine Auslastung brauchten. So, das heißt, die großen Hallen, das Buchen war immer nicht das Problem. Also ich sage mal, das Problem am Anfang bestand sicherlich darin, dass meine Position so gestrickt war, dass ich ja alles gemacht habe. Sprich, ich habe ja die Hallen gebucht, ich habe dadurch das Freiwild selber veranstaltet haben und da ja primär erstmal nur ich war, sprich, ich habe ja diesen ganzen Freiwild-Zirkus da irgendwie gebucht in den großen Arenen mit allen Dienstleistern und lalala. Und da ging es um zigtausende Menschen und zigtausende Euros und eine Travel-Party von zum Teil irgendwie 5 Bussen und 10 Trucks und alleine Crew und Band von über 100 Leuten, so, die man da irgendwo koordinieren musste. So, und das muss man ja auch lernen, wenn man vorher irgendwelche kleinen Bands gebucht hat und auf einmal bucht man eine Arena-Tour. Also das war sicherlich ein Prozess, wofür ich der Band aber auch sehr dankbar bin, weil das war ja ein Vertrauensvorschuss, den sie mir da gegeben haben, vielleicht auch aus der Not raus, keine Ahnung. So, aber auf jeden Fall habe ich es ja gemacht und es hat ja auch funktioniert und dadurch ist man erwachsen und reif geworden. Ja, also das war schon sehr wichtig. Das Problem war immer nur bei den kleinen Sachen. So, alles, was dann Clubgröße war oder wenn wir dann eine Clubtour gemacht haben oder irgendwelche Special Events, wovon es ja auch genug gab, irgendwelche verrückten, bekloppten Ideen von einem gewissen Herrn Burger, wenn er meinte, er muss jetzt irgendwas machen, was jetzt irgendwie ein Überfall ist oder irgendwie so ein Schwachsinn. Also was wirklich eigentlich, auf so eine Idee kommt man gar nicht. Aber was Philipp dann unbedingt machen wollte und was wir dann durchführen mussten. So dieser eine Überfall in Hamburg, den wir da mal gemacht haben, das war der Wahnsinn. Also ne, wo sollen wir spielen? Stimmt jetzt ab, wo wir morgen spielen sollen. So, und wir waren in Süddeutschland und die meisten Leute haben in Hamburg abgestimmt. So, und dann sage ich, Philipp, wie soll das funktionieren? Wo sollen wir jetzt irgendwie eine Location herkriegen, wo wir morgen von Süddeutschland die Nacht durchfahren, um am nächsten Tag im Norden zu spielen? Ja, müssen wir jetzt machen. Es ist egal. Ich rufe mal ein paar Kumpels an, da kriegen wir eine Anlage und du besorgst einen Platz, frag nach, wo wir hin können. Ist egal, wir müssen das jetzt machen. Solche Situation oder eine England-Tour mit Freiwild. Kein Arsch in England interessiert sich für Freiwild. Wir buchen jetzt eine England-Tour. Ja, bist du wahnsinnig. Warum? Warum? Es bringt dich null. Ja, ich will das jetzt. Achso, na denn, wenn du das willst, dann buchen wir dir jetzt eine England-Tour. Das war auch eine total verrückte Sache. Es war total cool. Aber ob das Sinn gemacht hat, weiß ich bis heute nicht.
War das so der Moment, der besonders im Kopf geblieben ist, oder gab es dann anders im Tour-Konzertleben mit Freiwild?
Ja, eigentlich, die Band Freiwild ist vom Konstrukt her ja komplett einfach. Also es gibt keine Band auf diesem Planeten, die weniger Star-Allüren hat als die Band Freiwild. Da ist ja nichts, was diese Band irgendwie fordert. Natürlich eine spielfertige Halle und dass sie ein vernünftiges Konzert geben kann, klar, logisch. Aber ansonsten gibt es ja nichts bei der Band Freiwild, was irgendwie außergewöhnlich ist, was man irgendwie, keine Ahnung, wo man sagen würde, oh Gott, das sind ja irgendwie Allüren, die da irgendwie so ein Philipp Burger oder wer auch immer da hat oder ein Jonas oder sowas. Gibt es null, so wirklich null. Es ist denen scheißegal. Und wenn man zum Beispiel deren Rider sich anguckt, so wo so Getränke und Essen und sowas draufsteht, das ist so einfach. Jeder Veranstalter von Freiwild lacht sich tot, wenn er die Anforderungen ans Catering der Band Freiwild bekommt. So, es muss gutes Essen sein, jawohl, da sind die Südtiroler und da ja dann doch wieder Italiener sehr, sehr speziell. Das heißt, setz dir mal Nudeln oder eine Pizza vor. Du kannst nur verlieren, wenn du nicht italienisch kochst, sondern die irgendwo anders herkriegst, dann kriegst du auf jeden Fall einen dummen Spruch. Aber auf diesem Rider stehen nur Wasser, Bier und eine Flasche Wein, glaube ich, drauf. So, und ansonsten nichts für eine Band, die in der Arena spielt, ja. So, da gibt es mal ganz andere Voraussetzungen bei anderen Bands. Also bei allen. Also ich glaube, bei allen Bands, die dieser Größenordnung spielen, sieht das, glaube ich, alles ein bisschen anders aus. Deswegen macht es das Zusammenleben mit dieser Band und das Handling auf Tour relativ einfach.
Philipp ist es wahrscheinlich nur wichtig, dass er überall rauchen kann, oder?
Ja, und selbst wenn er nicht rauchen kann, dann raucht er trotzdem. Das ist dem, das ist ihm dann scheißegal. Also das hält er genau ein Bier durch und dann ist das sowieso alles scheißegal.
Jetzt sind wir ja ein FESC-Podcast. Deswegen schwingen wir jetzt auch mal noch kurz zu dem FSC um. Welche Rolle spielen für dich Fan-Communities im Allgemeinen, aber jetzt speziell auch der Freiwild Supporters Club für die Band und Festivals an sich?
Also ich denke mal, dass der FSC in puncto Fanclub schon eine Ausnahmestellung irgendwo im Bandbereich generell irgendwo innehat, weil der FSC ist ja nicht nur ein Fanclub, sondern ein Club, der sich ja auch vielen Widrigkeiten ja auch stellen musste und ja auch so wie diese Band in der Vergangenheit teilweise angefeindet worden ist, wird ja auch der FESC wurde und wird der FESC ja auch immer mit negativen Sachen konfrontiert. Und da ist es immer einmalig, also das sage ich jetzt nicht, weil ich hier im FESC-Podcast bin, sondern weil das wirklich so ist, dass der FESC trotzdem immer noch dahinter steht. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie das Wachstum ist, aber ich glaube, so wie ich es verfolgt habe in der Vergangenheit, war es ja zumindest stetig stabil, ja, dass man nicht sagt, okay, jetzt sind irgendwie, okay, es gab mal irgendwo vor ganz vielen Jahren irgendwo mal einen Zeitpunkt, wo es dann auf einmal einen Abfall gab. Aber ich glaube, seitdem ist das Ding ja immer stabil gewachsen und hält sich ja irgendwo. Und das ist heutzutage ja irgendwo auch nicht selbstverständlich, weil man ist gerne mal Mitglied in irgendeinem Fanclub. Das ist ja erstmal toll, wenn es neu ist. Dann tritt man da erstmal bei und lalala und genießt erstmal die Prämien, die man da irgendwie kriegt als Mitglied. Aber dann wird einem ja auch schnell langweilig. So, und dann ist man da auch ganz schnell wieder weg. Und in diesem FESC ist, glaube ich, eine Konstante vorhanden, die nicht selbstverständlich ist und die ihn dann auch in der Größe ja auch besonders macht, sage ich jetzt mal. Und du hast natürlich eine Band dahinter, die zu ihrem Fanclub steht, die ja auch diverse Aktionen macht und auch für diesen Fanclub ja auch viel tut. Ne? Sich nicht immer, oh, der nervt ja eigentlich nur und die, wenn der Vorstand jetzt wieder irgendwie anfängt, oh, geh weg, sondern die ja auch meistens jedenfalls ein offenes Ohr dafür hat, ne? Und dann dem Club ja auch viel zurückgeben kann.
Kann ich nur bestätigen, ja. Und wir machen jetzt auch diese Pre-Listening-Sessions. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, also exklusiv ins Album reinhören. Da sind wir ja dann auch unterwegs Ende September und das FESC-Fest und die Band, ja. Die macht da schon sehr viel und ist da bereit. Ganz kurz, nur der Vollständigkeit halber, wir waren bei 7.000 Mitgliedern, sind jetzt aktuell bei 6.5, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, für das, dass ja auch keine Konzerte waren jetzt eine lange Zeit und ich denke, dass mit der Tour nächstes Jahr die Zahl auch wieder nach oben geht.
Genau, aber wenn du 6.500 konstante Mitglieder hast, ja, das, so wie ich es ja gesagt habe, nicht nur die Mitläufer, die beim neuen Album oder bei der Tour da irgendwo da sind, sondern die konstant da sind, reden wir über 6.500 konstante Mitglieder. Frag mal manche Fußballvereine, ob wie viele Mitglieder die in ihrem Club haben, in ihren Fanclubs, da kommst du nicht auf diese Zahl.
Ja,
ne? Auf
keinen Fall, ja.
So, das deswegen da Chapeau und Hut ab.
Welche Berührungspunkte hast oder hattest du mit dem FSC selbst persönlich?
Direkte Berührungspunkte. Ich werde dann mal zum Podcast eingeladen, damit ich da irgendwie so gefährliches Halbwissen irgendwo kundtue oder ist halt, dass ich mit solchen Leuten wie Nessi oder Tine oder sowas bin ich ja schon ein bisschen länger verbandelt und da ist dann halt viel und ich war ja auch bei einigen FESC-Veranstaltungen, also ich meine diese legendäre Bootsfahrt da, wo wir uns alle gegenseitig bekotzt haben am Ende, es war schon nicht schlecht, ey. Wofür er seinen Döner dreimal gegessen hat, das war schon speziell, war schon cool. Also ich war ja bei einigen auch mit dabei und es war halt, man fühlt sich dazugehörig. Also es ist eine gute Sache.
Bist du selbst auch Mitglied?
Ja.
Ja, sonst also hättest du ja nicht dabei sein können, ne?
Ja. Das Problem ist, dass Nessi mir ganz am Anfang, hat sie mir mal einen Mitgliedsbeitrag, ihr Formular gegeben, welches ich auch ordnungsgemäß ausgefüllt habe und auch abgegeben habe. Aber das ist auch so ein Running Gag. Ich warte bis heute ja noch auf meine Mitgliedsmarke, die ich ja nicht bekommen habe. So, deswegen habe ich auch keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt bisher, weil ich diese scheiß Marke noch nicht gekriegt habe. Ich glaube, das ist jetzt aber schon 10-12 Jahre her.
Okay, da bin ich gespannt, wie die Nessi darauf reagiert. Sie hört normalerweise den Podcast immer.
Ja, lieben Gruß, Nessi. Du weißt, dass du deine Verfehlung noch an deinen Hacken kleben hast.
Das sind jetzt 10 Jahre inklusive Zinsen. Das ist ja, kommt einiges zusammen. Hi.
Ja, will ich gerne bezahlen, ne, mit Zinsen und mit, was weiß ich, wenn ich endlich meine goldene Platin-Karte kriege.
Fast so schlimm wie eine Steuerrückzahlung. Ja.
Genau.
Wie bewertest du eigentlich, du hast ja gesagt, oder ist ja auch immer noch so, dass musikalisch Freiwild jetzt nicht genau dein Genre ist, aber wie bewertest du denn die musikalische Entwicklung von den Jungs?
Für meinen persönlichen Geschmack natürlich gut, weil das ist wesentlich professioneller geworden. Also die Produktionen sind natürlich auch viel ausgereifter und viel, wie soll man das sagen, hat eine andere Qualität, sag ich jetzt mal. Im Umkehrschluss ist es natürlich überhaupt nicht mehr so, wie man Freiwild kennengelernt hat, ursprünglich mal. Da ist, was aber beides seinen Charme hat. Also, ne, also so eine Halt deine Schnauze ist ein toller Song nach wie vor irgendwie oder weiter immer weiter. Ist genauso toll wie Unvergessen, Unvergänglich, Lebenslänglich. So, also, ne, auf seine, obwohl das natürlich völlig unterschiedliche Produktionen sind. Das eine ist roh und rau und das andere ist fertig produziert, sage ich jetzt mal. Das hat beides seinen Charme. Und so wie ich das jetzt aber sehe, mit dem neuen Album geht es ja so ein bisschen wieder back to the roots, was auch richtig ist, sage ich jetzt mal.
Hast du das neue Album schon hören dürfen?
Teilweise, ja.
Und so wie du jetzt gerade bist du zufrieden? Also kann man sich drauf freuen, als
auf jeden Fall.
Alteingesessener Fan und auch als neuer Fan?
Auf jeden Fall. Also weniger ist manchmal mehr, ja. Das ist immer meine Devise. Und man kann noch eine Spur drauflegen und nochmal neu produzieren und noch eine Lage drauflegen und noch mehr Chöre und noch mehr. Oder man schaltet das einfach mal ab und tritt allen Leuten in die Eier. So. Und ich glaube, das neue Album ist so eine Symbiose aus beiden. Was natürlich sehr gut ist eigentlich.
Dann sind wir echt mal gespannt. Micha, wir sind ja jetzt dann auch schon bald am Ende und wollten ja auch nochmal darauf hinweisen, dass die Pre-Listening-Shows noch Karten für die Pre-Listening-Shows gibt, wo man eben schon in das neue Album reinhören kann. Deswegen könnt ihr da sehr gerne Online-Karten noch kaufen. Micha, du weißt da ein bisschen mehr, wie, wo, was.
Genau, wir sind am 25. September in der Fesslermühle bei Ludwigsburg, am 26. September im Stadion in Dresden, am 27.9. ist im Wake Beach in Dormagen unser diesjähriges FWSC Fest, wo auch die Band auftritt und spielt, mit Fallout als Vorgruppe, und am 28. September in Mainz. Genau, bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, Kai, unsere beliebte Podcast-Playlist, da wollen wir jetzt von dir das ein oder andere Lied wissen. Wir starten mit deinem Freiwill-Lieblingssong.
Unvergessen, unvergänglich.
Das ging schnell und spontan, ja. Und was ist dein Song, den du von Freiwild überhaupt nicht magst?
Hupensong.
Auch sehr interessant, dass der relativ oft genannt wird. Warum ist es bei dir so?
Weil der einfach keinen Sinn macht.
Vor allem, die Begründung hat gar keinen Sinn gemacht für mich damals. Philipp hat mal gesagt als Begründung, weil es ja schon so einen Malle-Song gab über das weibliche obere, über Brüste. Und da hat er gemeint, dass das so niveaulos ist und deswegen hat er jetzt einen niveauvollen Song geschrieben.
Ja, genau, das sagt ja alles.
Also, ja. Wobei er selber auch den Song gewählt hat erst und dann hat er geswitcht zu, weiß ich gar nicht mehr.
Europa.
Na, auch nicht ganz, ne? Aber auch, ich glaube, vom gleichen Album. Dein absoluter aktueller Lieblingssong generell weltweit?
Home Team von Lakeview.
Okay.
Kennt ihr alle nicht?
Nee.
Siehst du?
Dafür machen wir das ja.
Wann spielen die auf dem Alpenflair oder gibt es die Band gar nicht mehr?
Doch, die sind relativ frisch. Und ich habe keine Ahnung, wann die mal auf dem Alpenflair spielen.
Jetzt spielt nächstes Jahr ja erstmal Rob Zombie.
Echt? Wusste ich gar nicht.
Ah, ich habe gehofft, dass ich jetzt irgendeine Emotion rauskriege aus dir. Naja. Aber ich hätte übrigens noch einen Wunsch, dass The Interrupters nochmal spielen, weil da hatte ich mich so echt drauf gefreut und dann wurde es ja erstmal kurzzeitig unterbrochen letztes Jahr.
Aber
und
ging
bis
dann
es dann, ja, bis es dann wieder weiterging, weil er evakuiert worden ist, waren wir halt schon in unserem Hotelzimmer und haben es gar nicht mehr mitbekommen.
Was, die Interrupters?
Mhm.
Das war schon gut, hättest mal da bleiben sollen.
Ja. Ja. Der Veranstalter hat gesagt, ich muss gehen damals.
Ja, aber kannst vor der Tür stehen bleiben, hat er gesagt. Du sollst nicht nach Hause gehen, das hat er nicht gesagt.
Ich höre meistens nur bis zur Hälfte zu, gell, Micha?
Kann ich bestätigen, absolut. Das ist das erste Wahre, was du hier im Podcast sagst, ja. Gibt es noch was als Schlusswort, Kai, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt dem FESC treu. Bleibt der Band Freiwill treu. Bleibt dem Alpenflair treu. Und lebt euer Leben. Das ist die wichtigste Devise.
Und wie man auch bei dir wieder gemerkt hat, es ist ja auch nie zu spät, mal irgendwas anderes zu machen, was Neues zu machen. Weil man mit 30 nochmal anfängt, ein Praktikum zu machen und jetzt da sitzt und einen Podcast führt und über Bands spricht wie Nena, Freiwild und Co., heißt es ja auch, dass man nicht unbedingt bei dem Beruf bleiben muss, wo man mit 16 gelernt hat.
Genau, deswegen, ich habe auf dem rechten Arm immer noch mein Tattoo, Leave Your Comfort Zone. Du musst nur deine Komfortzone verlassen und dich aus dem Alltag freischwimmen und dich selber nicht einsperren. Dann kommst du auch weiter.
Absolut perfekte Schlussworte.
Ja.
Kai, an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit.
Auch von mir vielen Dank.
Ich danke.
Und wir hören uns, sehen uns irgendwann spätestens auf dem nächsten Alpenflair.
Ich bin da.
Genau.
Ich werde da sein.
Perfekt.
Wir auch. Mach's gut.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ja, Volker, das war Folge 13. Brutal interessant, wenn es jetzt auch nicht so viel um den FWSC ging, aber dann doch die Freiwild-FWSC-Gemeinde betrifft mit dem Alpenflair als Schwerpunkt.
Ich denke auch. Wir haben ja ein bisschen über den FWSC trotzdem gesprochen und wie du schon gesagt hast, dass da auf dem Alpenflair immer sehr viele FWSC-Fans, FWSC-Mitglieder dabei sind. Das ist, glaube ich, schon sehr interessant. Und man muss ja auch noch dazu sagen, wir haben ja auch einige Hörer, die halt noch kein FSC-Mitglied sind.
Ja. Wobei ich schon wieder sehr witzig fand, die Story mit seiner Mitgliedschaft, dass er sich angemeldet hat und noch auf das DocTech wartet und dann sehr gerne bereit ist, dann auch den Beitrag nachzuzahlen.
Ob Philipp und Co. wissen, dass er bisher noch keinen Beitrag gezahlt hat, obwohl es für sie immer so eine Red Flag war? Ich glaube nicht.
Volker, lass das Thema.
Aber ich fange immer wieder an.
Ja.
Weltklasse. Naja, also, aber War wirklich sehr interessant. Viel über Alpenflair gelernt, viel interner rausbekommen. Deswegen, Leute, sichert euch Tickets für nächstes Jahr wieder. Wenn ihr noch nicht da wart, sowieso, weil das müsst ihr wirklich mal erlebt haben. Das ist echt brutal geil und, wie er sagt, familiär. Und wenn ihr schon öfter da wart, dann muss ich ja gar nichts mehr sagen. Dann habt ihr sie wahrscheinlich eh schon für Tickets. Ja, Micha, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Wir haben ja gerade schon mal die Pre-Listening-Show angesprochen. Sagt da gern doch nochmal was Näheres, wie das funktioniert, wie man an Tickets kommt.
Ja, wir haben ja die Pre-Listening-Sessions angekündigt, wo die Band vor Ort ist. Es gibt einen kleinen Film über die Entstehung des Albums. Es werden ein paar Songs gespielt. Genau, kleine gesellige Runden werden das. Kleine Locations, Fässlermühle in Sersheim bei Ludwigsburg, dann haben wir Dresden im Stadion und Leute, entspannt euch, es wird nicht 30.000 Leute da sein, sondern es ist in einem kleinen Raum, was heißt klein, es ist in einem Raum im Stadion, im VIP-Bereich, genau, also auch da gemütliches Ambiente, sehr familiär, wie man es eigentlich auch vom FWSC kennt. Dann machen wir einen kurzen Break, dann kommt das FWSC-Fest am 27. September. Ist auch relativ klein und eigentlich auch das letzte Konzert von Freiwill dieses Jahr. Und den Abschluss macht, wie vorhin schon erwähnt, Mainz. In so kleiner Runde ins neue Album hören, ich glaube, das ist schon was echt Cooles und Exklusives. Tickets gibt es für Mitglieder unter www.fwsc-shop.de. Schaut rein, sichert euch noch Tickets. Und dann sehen wir uns und vor allem hören ins neue Album gemeinsam rein.
Und man darf generell auch eine Person mitnehmen, die nicht Mitglied ist.
Genau, sogar zwei oder drei. Die können sich dann quasi auch den FWSC mal anschauen. Vielleicht gefällt es ihnen und sie treten ein. Oder genießen dann in der Runde des FWSC einfach den Abend gemeinsam mit der Band.
Und dann, Michael, müsst ihr euch vorbereiten und schon mal ein paar Mitgliedsanträge ausdrucken und dort auslegen. Vielleicht catcht ihr dann gleich an dem Tag welche.
Jawohl, Chef.
Gut, gerne. Also Micha, hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich gehe jetzt was Abendessen.
Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Danke, Volker, für deine Zeit.
Danke dir auch. Schöne Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau. Bleibt frei, bleibt wild. Ciao.
Ade.
Ob du Sozialfall oder Banker bist, Banker oder Polizist, wichtig ist für uns, du bist kein Extremist, weil jeder Extremismus total beschissen ist. Auf unserer Fahne, da steht Rückhalt drauf. Wo andere liegen bleiben, stehen wir auf. Und wenn der Wind wieder von vorne weht, nehmen wir uns diesem Winde an.